Bibelheise.
Das ist genau die Frage. Wenn hier wieder von Spaltungen die Rede ist, dann scheinen die Korinther wirklich alles andere als spitze zu sein.
Es grüßt euch ganz herzlich, Carlos Waldo. Nun bringen wir hier aber, liebe Hörer, ein echtes Spitzenprogramm, die Bibelreise. Es geht weiter mit Fragen der Christengemeinde in Korinth und heute sind die Kapitel 2 und 3 an der Reihe, anhand derer Professor Luisa Young sich mit einem sehr häufigen Thema unserer Tage befasst. Fatal kindisch zu sein. Wir wissen doch alle, wie viele Streitereien und Trotz wir schon durch Unreife verursacht haben, nicht wahr? Bevor wir uns an wirklich große Themen heranmachen, müssen wir wachsen, stimmt's? Also, liebe Hörer, lasst uns gemeinsam diese Lektion betrachten, um uns nicht zu widersprechen und zu enttäuschen.
Ja, liebe Hörer, wir beobachten hier, wie die Christengemeinde in Korinth dabei war zu lernen, durch den Glauben zu leben. Das ging aber recht langsam. Die Lage war schwierig und Paulus bemüht sich in diesem Brief, diesen verunsicherten Brüdern den Weg zu weisen. Kapitel 3, Vers 1 vermittelt uns dann die klare Richtung der Lehre des Paulus. Der Apostel sagt dort: Liebe Brüder, ich konnte mit euch nicht als mit geistlichen Leuten reden, sondern mit fleischlichen, wie mit Kindern in Christus. Ich habe euch Milch und nicht feste Speise verabreicht, denn ihr wart nicht in der Lage, sie aufzunehmen. In der Tat seid ihr immer noch nicht dazu in der Lage, denn ihr seid nach wie vor fleischlich. Was Paulus hier seinen Lesern beibringen will, ist eine fatale kindische Einstellung aufzudecken und zurechtzubringen. Viele Leute haben zwar schon einen gewissen Kilometerstand, eine gewisse Erfahrung im christlichen Leben, sind aber nicht ausreichend gereift, um das zu verstehen, was Gott uns zu vermitteln hat. Und übrigens, Unreife befasst sich Kapitel 2 mit der Frage der fleischlichen Einstellung und dem mangelhaften geistlichen Leben der Korinther. Wir werden uns mit dem Thema Weisheit befassen, dem ersten, das Paulus anspricht, wenn er im Gegensatz zur Weisheit aus Gott auf das falsche Vertrauen in die Weisheit dieser Welt zu sprechen kommt. Der Text lautet: Jedoch reden wir von Weisheit unter den Gereiften, aber nicht über die Weisheit dieser Zeit oder die Mächtigen dieser Zeit, die zunichte werden. Nein, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, von dem verborgenen Geheimnis, das Gott vor dem Anfang der Zeiten an zu unserer Verherrlichung vorherbestimmt hat. Keiner der Mächtigen dieser Zeit hat das verstanden, denn hätten sie es, hätten sie nicht den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt. Es ist aber so, wie geschrieben steht: Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört, niemanden ist es je in den Sinn gekommen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Aber Gott hat es uns durch den Geist offenbart. Paulus versucht, jenen Christen die Größe des Evangeliums bewusst zu machen. Warum? Weil das Evangelium eine große Herausforderung bedeutete. Wie wir bereits im vorigen Kapitel gesehen haben, war dieses für die Juden ein Ärgernis, weil Christus so gestorben ist, wie es der Fall war, und weil er eine Verbindung mit dem vertrat, das zu verachten war. Ebenso wollte unter den bedeutenderen Heiden keiner sich jemandem gleichstellen, der wie ein Verbrecher umgekommen war. Daher diese Schwierigkeit. Darum sagt Paulus: Jene, die getan haben, was sie taten, haben nicht verstanden, was sie taten. Es ist eben so, dass Christus eine andersartige Weisheit darstellt. Das heißt nicht, dass die Weisheit der Gedankenwelt der menschlichen Vernunft vollkommen abzulehnen sei. Wegen ihres Vorurteils haben aber weder Juden noch Heiden verstanden, was Christus sagen wollte. Sie haben den Sinn seiner Botschaft nicht verstanden. Und das, was niemand weder richtig gesehen noch verstanden hatte, was kein menschliches Auge oder Ohr wahrgenommen hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Das war die Botschaft des Evangeliums, das ihnen verkündet wurde und das uns durch den Geist offenbart wurde. Und was geschieht nun durch diese Offenbarung des Geistes, dass die Korinther in ihrer fatalen kindischen Einstellung nicht verstanden haben? Der Geist prüft alle Dinge, heißt es in Vers 10, selbst die Tiefen Gottes. Denn wer kennt die Gedanken des Menschen, außer dem Geist des Menschen, der in ihm wohnt? Ebenso kennt niemand die Gedanken Gottes, es sei denn der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den von Gott stammenden Geist, damit wir die Dinge verstehen, die Gott uns aus freien Stücken gespendet hat. Laut Vers 13 besteht also die geistliche Weisheit aus Worten, die uns der Geist beibringt, geistliche Wahrheiten, die er uns vermacht. Dies ist die Weisheit, über die wir verfügen. Wer nicht den Geist hat, der begreift nicht, was vom Geist Gottes kommt, denn es wirkt töricht und unverständlich, denn es ist geistlich zu unterscheiden. Wer aber geistlich ist, der unterscheidet alles, während er selbst von niemandem erkannt wird. Paulus sagt hier, dass die Erkenntnis Gottes dem menschlichen Herzen durch den Geist offenbart wird. Deshalb irren viele Christen bei dem Versuch, andere mit Gewalt zu überzeugen oder sie vielleicht durch Argumente beschämen zu wollen. Man versucht dabei darzustellen, dass das Christentum dies oder jenes sei, aber letztlich wird diese tief aus dem Herzen kommende Überzeugung nur durch den Geist bewirkt. So wird eine ruhige, vernünftige und nüchterne Haltung mehr vermitteln als hitzige Argumente menschlicher Überheblichkeit. Überführen kann allein der Geist Gottes, denn schließlich kann doch niemand die Gedanken Gottes ergründen. Vers 16 fragt dazu, wer hat die Gedanken Gottes erkannt, um ihn unterweisen zu können? Niemand. So müssen kindische Christen eben lernen, dass die Erkenntnis Gottes uns durch den Geist Gottes gespendet wird, wenn er auf übernatürliche Weise in unserem Herzen wirkt. So betont nun Paulus im dritten Kapitel weiter die Schwäche der Korinther und klagt: Ihr handelt nicht geistlich, ihr handelt fleischlich in einer Weise, die Gott missfällt. Ihr seid fleischlich. Und woraus erweist sich das? Vers 3 bringt die Antwort. Wenn unter euch Neid und Zwietracht herrschen, seid ihr dann nicht fleischlich und handelt weltlich? Darauf beginnt Paulus, durch die Weisheit des Geistes, an der es den Korinthern mangelte, diese zu korrigieren. Paulus versucht, die Zwietracht unter ihnen zu verstehen und sagt, wir sind doch keine Wettbewerber mit dem Evangelium. Wir laufen hier nicht um die Wette mit dem Versuch, uns gegenseitig auszuschalten. Das ist doch Wahnsinn. Wir sind Partner. Wir dienen dem gleichen Gott und folgen demselben Herrn, dessen Jünger wir alle sind. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Vers 5 betont es. Nichts als Diener sind sie, durch welche ihr je nach dem Auftrag, den Gott einem jeden gegeben hat, zum Glauben gekommen seid. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott gibt das Gedeihen. So ist weder der, der pflanzt, noch der, der begießt etwas, sondern allein Gott, der das Gedeihen schenkt. Sowohl wer pflanzt, wie wer begießt, haben beide nur ein Ziel, und jeder wird für seine eigene Arbeit belohnt. Denn wir sind Mitarbeiter Gottes, und ihr seid das Ackerfeld und das Bauwerk Gottes. Meine Lieben, in diesen Tagen, in denen die Kirche weithin mit einem Markt verwechselt wird, meinen wir oft, dass der Wettbewerb und die religiösen Auseinandersetzungen mit zu unserem neuen Weltbild gehören. Paulus sagt aber, lasst uns sein und versteht, dass wir alle Glieder eines Leibes sind, nämlich des Leibes Christi. Wir alle sind Mitarbeiter. Lasst uns deshalb mit Freuden das unterstützen, was Gott auch durch andere Glieder seines Leibes anderen Leuten leistet. Und um den Korinthern ihren Weg neu auszurichten, weist Paulus darauf hin, dass so wie es nur einen Leib gibt, auch nur ein einziger Grund gesetzt ist. Gemäß der Gnade, die Gott mir gewährt hat, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt und andere bauen darauf. Jeder soll nun darauf achten, wie er baut, denn niemand kann einen anderen Grund legen als den, der schon gelegt ist, nämlich Jesus Christus. Wer auf Christus als dem Fundament baut, muss verstehen, dass außer diesem niemand ein anderes Fundament legen kann. Außerdem muss jeder darauf achten, wie er baut, denn das wird sich auf seinen himmlischen Lohn niederschlagen. Wenn nun jemand auf diesen Grund Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu oder Stroh verbaut, werden seine Werke offenbar, denn Gott wird sie ans Licht bringen, wenn es durch das Feuer bewährt wird, das die Güte der Werke eines jeden prüft. Wenn das, was jemand gebaut hat, standhält, wird dieser belohnt. Wenn nun, was jemand gebaut hat, verbrennt, wird dieser Schaden leiden. Er selbst aber wird wie durch das Feuer hindurch gerettet werden. So bringt das Unverständnis der Botschaft des Evangeliums und eine falsche Handlungsweise Verluste für die Belohnung nach diesem Erdenleben im ewigen Leben mit sich. In Vers 16 heißt es: Wisst ihr nicht, dass ihr ein Heiligtum Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn nun jemand das Heiligtum Gottes zerstört, den wird Gott auch zerstören. Denn das Heiligtum Gottes, das heilig ist, seid ihr. Ein Christ sollte die Dinge geistlich erkennen und verstehen. Ein Christ ist Wohnung Gottes und soll mit der Weisheit des Geistes, der in ihm wohnt, richtig handeln. Andernfalls wird er durch seinen Mangel an Erkenntnis und weil er sich fatal kindisch verhält, Schaden leiden. Irrt euch nicht. Wenn jemand sich nach den Maßstäben dieser Weltzeit für weise hält, sollte er ein Narr werden, um Weisheit zu erlangen. Die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott, denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer Schlauheit. Und auch der Herr kennt die Gedanken der Weisen und weiß, wie flüchtig sie sind. Das heißt, die Weisen werden durch die göttliche Logik überwunden. Darum soll sich niemand anhand der Menschen rühmen, denn alle Dinge sind euer. Es sei nun Paulus, es sei Apollos, es sei Petrus, es sei die Welt, das Leben, der Tod, die Gegenwart oder die Zukunft. Alles ist euer, ihr aber seid Christi und Christus ist Gottes. So, liebe Hörer, bitte keine Unordnung, keine Uneinigkeit, denn solch eine fleischliche Haltung ist fatal kindisch.
Und nun, um in unsere Betrachtung der Kapitel 2 und 3 des ersten Briefes des Apostel Paulus an die Korinther Bewegung zu bringen, sind hier unsere Fragen, und zwar: Wie wirkt denn nun eigentlich diese Unterweisung durch den Geist, von der Paulus hier redet? Stammt denn wohl unser eigenes Empfinden auch vom Heiligen Geist?
Nun, das ist eine wichtige Frage, denn viele meinen beim Lesen dieses Kapitels, dass dadurch, dass der Heilige Geist in uns wohnt, alles das, was wir im Herzen empfinden, irgendwie vom Heiligen Geist geleitet wird. Das ist, als ob der Heilige Geist in unserem Herzen und unserem Empfinden wirkt, aber dabei die Vernunft ausgeschaltet ist. Diese Leute meinen, dass die Vernunft nichts mit dem Heiligen Geist zu tun hätte. Das ist es aber nicht, was Paulus hier lehrt. Paulus stellt hier die Anschauungen der Welt um uns her, der heidnischen Philosophie, im Gegensatz zu den Anleitungen Gottes. Er erklärt, dass der natürliche, rein körperliche Mensch kein Empfinden für das hat, was vom Geist Gottes herstammt. Deshalb kann das, was Paulus hier lehrt, auch nur durch die Macht des Geistes verstanden werden. Wir können zwar ein Empfinden für die Anleitungen Gottes haben, aber dürfen nicht meinen, dass jedes Gefühl nun vom Geist stammt und dass Geistliches und Vernünftiges Gegensätze seien. So nicht. Das Geistliche steht im Gegensatz zum Fleischlichen, dem, das sich dem Willen Gottes entgegenstellt.
In Kapitel 2, Vers 16 heißt es, dass wir Christi Sinn haben. Wie soll man nun diesen Ausdruck verstehen? Etwas schwierig, nicht wahr?
Ja, man kann allerdings ein wenig erschrecken, wenn man so etwas hört. Wieso haben wir den Sinn Christi? Wovon redet Paulus hier eigentlich? Christi Sinn zu haben, bedeutet nicht, dass der Gläubige vollkommen sei und dass er über alles hundertprozentig wie Christus selber denkt. Nein. Es bedeutet, dass wir geistlich sind und wir Gott kennen und unter der Leitung des Geistes stehen. Hier unterscheiden wir uns von denen, die Gott nicht kennen und von fleischlichen Maßstäben geleitet werden. Wir haben Zugang zum Sinn Christi. Wir haben Zugang zu den Gedanken und die Richtung, die Christus uns vorlegt. So muss der Text verstanden werden.
Und was ist das nun für ein Argument, das Paulus hier vorlegt? Dieser Ausdruck fleischlicher Christ scheint doch etwas widersprüchlich zu sein, nicht? Ist so etwas möglich?
Es ist dermaßen möglich, dass es hier im Text ausdrücklich behauptet wird. Ein fleischlicher Christ ist einer, der sich vom Fleisch treiben lässt und sich von der Lehre des Geistes abwendet. Manche meinen, dass ein Christ auf jeden Fall Christus dient und nicht fleischlich sein kann. Das ist es aber nicht, was wir hier in Korinth beobachten. Und Paulus sagt nicht, dass diese Leute keine Christen seien. Sie sind Christen, aber verhalten sich kindisch und nicht gemäß dem Leben, das Gott für einen Gläubigen wünscht. Ein fleischlicher Christ ist jemand, der sich vom Fleisch antreiben lässt, der den Neigungen seines alten Lebens folgt, welche sich gegen das stellen, was Gott für ein jedes seiner Kinder wünscht.
Nun zu Kapitel 3, wo schon gleich zu Anfang wieder von einer Spaltung der Gemeinde die Rede ist, könnte man da sagen, dass die Korinther sich zum zweiten Mal gespalten haben?
Genau das ist es eigentlich nicht. Wenn hier zum zweiten Mal eine Spaltung in der Gemeinde erwähnt wird, dann macht das wohl so aussehen, als ob die Korinther sich zum zweiten Mal gespalten hätten. Zumindest für die Zeit des Apostels Paulus, aber kann man das auf keinen Fall sagen. Wenn hier in Kapitel 3 von einer Spaltung unter den Korinthern die Rede ist, dann nimmt es in Wirklichkeit das wieder auf, was schon vorher erwähnt worden war. Es handelt sich also nicht um eine zweite Spaltung der Gemeinde.
Vers 14 redet von Belohnung. Welch ein schönes Wort. Was bedeutet das aber? Wieso muss das Werk eines jeden durch das Feuer? Was will Paulus damit sagen?
Es geht hier um unsere Belohnung nach diesem Leben. Dabei muss ganz klargestellt werden, dass einem erlösten Menschen, der durch Christus Vergebung empfangen hat, das Heil gesichert ist. Seine Entwicklung als Christ wird dann aber noch von Gott beurteilt. In diesem Kapitel ist davon die Rede, dass die Werke des Menschen, das, was er hier bei Leibesleben getan hat, einer Art Prüfung unterzogen werden, um festzustellen, was hier bildlich als Gold, Silber, Edelsteine, Holz und Stroh bezeichnet wird. Das ist, als ob ein Goldschmied unsere Werke dem Feuer aussetzt, um festzustellen, ob sie dem Willen Gottes entsprochen haben. Aufgrund dessen wird dann jeder Christ, je nachdem, was er während des Lebens getan hat, belohnt. Insofern mangelt es bei den Korinthern, denn sie haben das Evangelium missverstanden und sind auf eine falsche Richtung abgekommen. Deshalb sagt Paulus, wenn ihr die Dinge nicht recht verstanden habt, dann werdet ihr in der Ewigkeit, wenn euer Verhalten belohnt wird, Schaden leiden.
Und warum sagt nun Paulus plötzlich, dass wir Heiligtümer Gottes sind? Kapitel 3, Vers 16 scheint hier nicht in den Zusammenhang zu passen und nicht zu dem Thema zu gehören, über das gerade gesprochen wurde.
Ja, bei einem Blick auf den Text scheint das wirklich so. Paulus erwähnt hier eine Menge Dinge und plötzlich fragt er, wisst ihr nicht, dass ihr ein Heiligtum Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Warum greift Paulus solch ein Thema auf? Weil die Korinther vollkommen verwirrt sind und meinen, das Christentum sei ein Wettbewerb, bei dem man den anderen übertrumpfen muss. Darum wendet sich der Apostel jetzt gegen diese heidnischen Einstellungen. Leute, ihr seid Gemeinde Gottes. Ihr steht auf dem großen Fundament Christus. Es geht hier nicht um den Einzelnen, sondern um die Gemeinschaft, um die Gemeinde als Ganzes. Wenn die gesamte Gemeinde auf dem gleichen Grund aufgebaut ist, nämlich Christus, und unter der Leitung des gleichen Geistes steht, dann können die Christen doch nicht inmitten von Streitereien und Uneinigkeit leben. Denn das zieht doch mit Sicherheit geistlichen Schaden nach sich. Darum ist diese Frage von Paulus durchaus gerechtfertigt. Man spürt den theologischen Zusammenhang unter den Teilen, wenn man den Text genauer im Ganzen betrachtet.
Vielen Dank für die Antworten. Und nun zum Abschluss dieser Betrachtung.
Auf der heutigen Bibelreise haben wir zusammen die Kapitel 2 und 3 aus dem ersten Korintherbrief angesehen. Unser Thema lautete fatal kindisch. Traurig, aber wahr. Viele der Korinther litten an einer Art geistlicher Rachitis. Anstatt im Glauben zu wachsen und sich zu entwickeln, handelten sie wie Säuglinge. Und Paulus bekämpft diese kindische Einstellung und betont hier besonders die Spaltungen unter ihnen, ihren Wettbewerb und die gegenseitige Kritik. Die Korinther taten, was man nicht tun soll. Darum, liebe Hörer, Acht geben. Hier ist die entscheidende Antwort für unseren Alltag. Eine positive und aufrichtige Kritik soll man klar vorbringen, wenn sie aber zerstörend wirkt und Spaltungen verursacht, sollten wir schweigen.
Wir freuen uns wieder, ein Programm der Bibelreise erlebt zu haben und melden uns wieder an diesem Sender um die gleiche Uhrzeit mit der Fortsetzung dieser Bibelarbeit. bitte nicht verpassen.